Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von E-Movotion. Heute sprechen wir über die neuen Förderungen für die Elektromobilität, die heute verkündet worden ist.
E-Movotion, der E-Mobility-Podcast. E-Movotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Wir zeichnen auf am Montag, den 19. Januar 2026. Mit dabei ist wieder Julia Maulhardt. Grüß dich, Julia.
Hallo, Jerome.
Ich bin Jerome Brunel aus Haupt am Neckar. Und bevor wir über die neue Förderung sprechen, sollten wir noch vielleicht einen ganz kurzen Blick zurückwerfen in das Jahr 2025. Denn da wurden ja auch Elektroautos verkauft. Man höre und staune und gar nicht mal so furchtbar wenige. Und ich guck mal ein ganz kleines bisschen auf die Zulassungen. Im Dezember wurden wieder ordentlich viele Elektroautos verkauft. Der Anteil der verkauften Autos mit E-Antrieb ist jetzt bei 22% gewesen im Dezember. Das war also stabil, so wie auch im November. Es steigt also langsam, beziehungsweise gar nicht diesen Monat, was zumindest die prozentuale Anteil betrifft. Es wurden 54.774 Autos verkauft. Das ist ein bisschen weniger als letzten Monat im November, aber es wurden halt insgesamt weniger Autos verkauft. Da waren es nämlich 55.741, also rund 300 Auto mehr. Ganz interessant ist, wie gesagt, dass jetzt fast jede oder mehr als jedes fünfte Auto elektrisch ist, was zugelassen ist. Das ist eine tolle Sache. Im Dezember wurde ein Auto am häufigsten verkauft, das mich ein bisschen wundert, weil es ist nicht ganz günstig. Ist nämlich der VW ID.7. Wir wissen alle, ist ein tolles Auto, aber eben auch nicht günstig. Ist aber das meistverkaufte Auto mit 2.934 Auto. Marktanteil bei der Elektromobilität 5%. Der Skoda Elroq auf Platz 2, der VW ID auf Platz 3. Also alle drei aus dem VW-Konzern, die Top 3. Dann kommt der erste BMW, der iX1, dann der Audi e-tron, wieder ein VW-Modell. Der Skoda Enyaq ist dann dahinter, wobei dann gleich auch der Cupra Tavascan kommt. Der Audi Q6 e-tron als nächstes, dann der Mini und dann erst der erste Mercedes, nämlich der CLA, gefolgt vom Fiat 500 e. Danach kommt der BMW i5 und dann erst das Tesla Model Y. Und ganz am Schluss auf dem 20. Platz ist der Mercedes EQA. Also für Mercedes läuft es, was die Elektromobilität betrifft, noch nicht so wirklich rund im Moment. Aber das kann sich ja in diesem Jahr ändern. Aber was sind denn jetzt eigentlich die meistverkauften Autos gewesen im Jahr 2025 in der Bundesrepublik Deutschland? Und guck an, da ist der VW ID.7 auf Platz 1 mit 34.563 Fahrzeugen, gefolgt vom VW ID.3. Der hat 31.938 Autos verkauft, dann dahinter der VW ID.4 und ID.5, dann der Skoda, dann der Elroq, dann der Enyaq von Skoda. Und das heißt 1, 2, 3, 4 und 5, die ersten 5 Plätze sind alle vom VW-Konzern belegt. Danach erst der erste BMW, der iX1, dann schon wieder ein VW, nämlich der Cupra Born, dann der Mini. Dann der Cupra Tavascan, der Audi A6 e-tron, Audi Q6 e-tron und dann erst das Tesla Model Y. Ganz am Schluss ist der Kia EV3, ganz knapp davor der Mercedes EQA. Also es hat sich einiges getan dieses Jahr, aber was schon erstaunlich ist, erstens, dass Tesla kaum noch eine Rolle spielt. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, dass der VW-Konzern also ziemlich gut die Kurve gekratzt hat, was die Verkaufszahlen anbetrifft, zumindest in Deutschland. Wir reden hier wirklich nur von Deutschland, weil wenn wir nur einen Blick nach China werfen würden, da sähe es dann schon wieder komplett anders aus. Und es fällt auf, es gibt keinen Chinesen in den Top 20 in Deutschland. Das hat mich dann auch erstaunt ein bisschen. Wie gesagt, VW-Konzern ganz weit vorne und ja, Tesla unter ferner Liefen mit seinem Model Y, das angeblich, zumindest verkündet das Tesla, das meistverkaufte Auto der Welt sein soll. So ganz Überzeugt bin ich davon noch nicht. Mal gucken, weil ich glaube, auch manche Zahlen noch gar nicht da sind. Da würde ich erstmal noch ein bisschen abwarten wollen, ob das wirklich so stimmt. Natürlich verkauft sich das Model Y weiterhin gut. Das ist auch ein fantastisches Auto, aber in Deutschland eben nicht, was sicherlich nicht am Auto alleine liegt, sondern einfach an der politischen Situation rund um Elon Musk. Also auch ich bin jemand, der sagt, also solange Elon Musk an der Spitze des Tesla-Konzerns ist, werde ich dort kein Auto mehr kaufen. Muss ich im Moment auch nicht. Ich habe ja zwei aus diesem Konzern, Model Y und Model S. Das Model Y fahre ich noch 3 Jahre, dann muss ich es zurückgeben. Das ist ein Leasing. Und das Model S ist eins mit unbegrenzt Lademöglichkeit. Das werde ich ganz bestimmt nicht rausschleudern, sondern da werde ich tüchtig Strom tanken und Elon bezahlt mir das. Und das finde ich sehr schön. So, also, das sind die Zahlen aus dem letzten Jahr. Ich will das jetzt gar nicht vertiefen, weil das letzte Jahr ist ja auch schon eine Zeit lang vorbei. Wir wollen zumindest heute mal den Blick nach vorne richten, denn es wurde endlich verkündet mit mehreren Tagen Verspätung, denn eigentlich sollte das schon am Freitag verkündet werden, die neuen Fördermaßnahmen für die E-Mobilität in Deutschland. Wir werden ein bisschen darüber sprechen, was wir daran gut finden und ja, was auch wirklich gut ist, aber wir werden auch darüber sprechen, was wir nicht so gut finden. Ich würde aber vorschlagen, wir erklären erstmal, was es für eine Förderung gibt, ne? Und sprechen dann darüber, was wir davon halten und wo man hätte vielleicht was besser machen können. Also, es wird gefördert, einerseits batterieelektrische Fahrzeuge und aber auch Hybride. Das ist schon mal der erste Punkt, der uns nicht so gefällt. Hybride gehören unserer Meinung nach nicht gefördert, solange sie einen Benzinmotor haben. Aber dazu kommen wir später. Also, wenn man eine Förderung will, Julia, da muss man erstmal gucken, wie viel verdient der Haushalt eigentlich? Denn davon hängt die Förderung ab. Grob gesagt, wer viel verdient, kriegt wenig bis gar keine Förderung. Und andere Richtung, wer wenig verdient, bekommt viel Förderung. Maximal sind 6.000 Euro. Und zwar alle diejenigen, die nicht mehr als 45.000 beziehungsweise weniger als 45.000 Euro verdienen. Und 2 Kinder oder mehr unter 18 Jahren haben. Die bekommen die volle Förderung, nämlich 6.000 Euro. Aber auch nur die. Habe ich nur ein Kind, ist es schon weniger. Dann sind es nämlich 5.500. Und habe ich kein Kind, dann gibt es nur 5.000. So, das ist bis 45.000 Euro. Aber da geht es ja weiter, ne?
Und zwar gibt es eine schöne Zusammenfassung, wo man das auch schön nachgucken kann überall im Internet. Und zwar hast du ja schon gesagt, bis 45.000 Euro kommt man den maximalen Fördersatz, wenn man sozusagen keine Kinder hat, mit 5.000 Euro, ein Kind unter 5.500 und 2 oder mehr 6.000. Und dann geht's ja weiter. Also gestaffelt ist es dann von 45.000 und einem Euro bis 60.000. Da gibt's dann bei keinen Kindern 4.000 Euro, bei einem Kind unter 18 4.500. Und bei 2 Kindern in Summe dann 5.000 Euro. Also es erhöht sich immer in 500er Schritten pro Kind.
Aber nur 2 Kinder?
Genau, ja.
Maximal. Also man kann jetzt nicht denken, ja, ich kenne eine Familie, die haben 14 Kinder. Die würden dann wahrscheinlich das Auto geschenkt bekommen. Aber so ist es nicht. Also die Grenze ist tatsächlich 2 Kinder. Und dann geht's weiter mit mehr als 60.000 bis 80.000 Euro. Ich denke, das wird viele betreffen. Die bekommen eine Förderung, wenn sie keine Kinder haben, von 3.000. Mit einem Kind 3.500. Mit 2 Kindern 4.000. Und wer mehr als 80.000 verdient, bis 85.000, der kriegt überhaupt keine Förderung, wenn er keine Kinder hat. Wenn er ein Kind hat, dann gibt es 3.500, bei 2 oder mehr Kindern unter 18 Jahren 4.000. Und wer 85.000 oder mehr verdient, also ab 85.000 und ein bis 90.000, der kriegt keine Förderung, außer er hat 2 Kinder. Dann gibt es 4.000 Euro. Nur dann. Also auch die richtig Reichen, richtig reich kann man auch nicht sagen, aber diejenigen, die bis 90.000 Euro verdienen, bekommen im besten Fall 4.000 Euro, wenn sie 2 Kinder haben. Wer mehr als 90.000 verdient, der kriegt überhaupt gar keine Förderung. Und was nicht begrenzt ist, ist, was das Auto kostet. Also man kann sich auch einen Porsche Taycan in die Garage stellen und bekommt dann entsprechend auch die Förderung dafür. Finde ich ganz interessant, weil in der Vergangenheit gab es da ja die eine oder andere Einschränkung. Es gibt auch keine Einschränkung bisher, woher das Auto kommt. Also es kann durchaus ein chinesisches Auto sein, es kann aber auch ein europäisches Auto sein. Das ist wurscht, wobei das Ministerium gesagt hat, das könnte sich ändern, ne?
Ja, genau, es könnte sich ändern. Aber wichtig ist auch nochmal, dass es eine Neuanschaffung ist. Dass es ein Leasingfahrzeug ist, also Kauf oder Leasing von Neuwagen. Die Gebrauchtwagen sind auch wieder raus. Also da wird nicht der heimische Markt sozusagen angekurbelt, was so die 1B-Lösung sozusagen sein könnte. Also der Gebrauchtwagenmarkt ist komplett raus. Wichtig ist auch, dass es rückwirkend gilt, also seit dem 1. Januar. Das heißt, wer jetzt schon ein Auto gekauft hat, kann das Fahrzeug sozusagen nachträglich fördern lassen, also den Antrag noch stellen. Und das Thema ist eben auch, dass es bis Mitte nächsten Jahres tatsächlich gefördert ist und man danach ein Jahr Zeit hat, den Förderantrag zu stellen. Also selbst wenn man dann, wenn der Verkäufer das jetzt nicht spontan mit einem macht, hat man immer noch ein Jahr Zeit. Und wichtig ist, dass man eben bei den Einkommen, die wir gerade genannt haben, auch immer die Steuererklärung, also den Steuerbescheid sozusagen zugrunde legt. Das heißt, da ist dann auch nochmal das Thema. Und wenn man den Steuerbescheid nicht hat, weil man zum Beispiel Rentner ist, auch das ist eine Zielgruppe diesmal, kriegen dann mit ihrem Rentenbescheid sozusagen die Förderung.
Und zwar nicht nur den Steuerbescheid von 2025, sondern auch den von 2024. Ich weiß nicht, muss man da den Schnitt rechnen? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich. Genau. Und
Der Durchschnitt.
Also es ist immer noch ein Papierkrieg, das muss man auch sagen, trotz alledem. Aber man kann ihn rückwirkend ab 1. Januar machen. Und die Webseite, die haben sie irgendwie noch nicht zusammengebastelt. Das scheint unglaublich kompliziert zu sein. Die kommt erst im Mai. Das heißt, man kann erst ab Mai die Förderanträge stellen. Das heißt, man kann zwar jetzt schon das Auto kaufen und bestellen, kaufen, bezahlen und was weiß ich. Aber die Kohle vom Staat gibt's halt erst ab Mai, denn ab dann kann man erst einreichen und sagen, hier, hallo, ich habe ein Auto gekauft, gib mir mal das Geld. Aber gut, Hauptsache es kommt, ne?
Genau, es kommt. Und was ich eben zu den Steuerbescheiden noch sagen wollte, ist, dass die zwei aktuellsten Steuerbescheide natürlich genommen werden, aber die maximal 3 Jahre alt sein dürfen. Also man darf nicht, man kann ein Jahr sozusagen noch keine Steuererklärung gemacht haben und kann dann die zwei davor nehmen. Also jetzt für nicht für 25, sondern für 24 und für 23. Das würde dann tatsächlich auch noch gehen. Und wenn man ja nicht verheiratet ist, gilt es tatsächlich auch für eheähnlichen Gemeinschaften. Das heißt, wenn ich wie auch immer verlobt bin und zwei einzelne Leute eine Steuererklärung gemacht haben, aber trotzdem zusammenleben, dann gilt das eben auch, dass man für beide sozusagen die Steuererklärung zusammenpackt und nicht dann eine gemeinsam veranlagte Steuererklärung sozusagen gültig sein muss.
So, jetzt haben wir ja über batterieelektrische Fahrzeuge gesprochen, aber es gibt eben auch die Hybride. Diesmal gibt es da zumindest mal ein bisschen Einschränkungen, welche Hybride überhaupt gefördert werden sollen. Also sie dürfen nicht mehr als 60 Gramm CO2 pro 100 Kilometer ausstoßen. Da gab es wohl Streit und das war wohl mit ein Grund, warum am Montag diese Pressekonferenz war. Übrigens nicht vom Handelsministerium diesmal, beziehungsweise vom Wirtschaftsministerium, sondern es kam diesmal vom Umweltministerium. Das ist auch eine Neuerung. Genau, und zweite Voraussetzung, damit ein Hybrid gefördert werden kann, er muss mindestens 80 Kilometer batterieelektrisch fahren können. Wahrscheinlich nach WLTP und da wissen wir alle, wo 80 Kilometer draufstehen, da kommen 50 vielleicht raus. Auch das da aber immerhin eine Einschränkung, wenn auch nur eine kleine. Und ich suche jetzt gerade nach den Förderungen für diese Hybridfahrzeuge. Die ist nämlich geringer. Also schauen wir uns mal die Beträge an, die gefördert werden, was die Plug-ins betrifft. Es ist weniger, wie gesagt. Wer bis 45.000 Euro verdient, bekommt 3.500 Euro ohne Kind, mit zwei Kindern 4.500 und mit einem Kind 4.000 Euro. Also statt maximal 6.000 gibt es nur maximal 4.500, also 1.500 Euro weniger. Nächste Gehaltsstufe von 45.000 bis 60.000 gibt es ohne Kinder 2.500, mit einem Kind 3, mit zwei Kindern 3.500. Von 60 bis 80.000 Euro gibt es 1.500 Euro ohne Kinder, 2.000 mit einem Kind, 2.500 mit zwei Kindern. Und von 80.000 bis 85.000 gibt es gar keine Förderung mehr. Mit einem Kind 2.000, mit zwei Kindern 2.500 und 85.000 bis 90.000 keine Förderung, wenn man keine Kinder hat oder ein Kind hat und nur dann Förderung, wenn man zwei Kinder hat und zwar mit 2.500 Euro. Also deutlich weniger, aber immer noch zu viel meiner Meinung nach, wenn man überlegt, dass die Dinger ja meistens mit Benzin unterwegs sind. Leider Gottes immer noch, die meisten zumindest. Und ja, halten wir nicht so viel davon, ne? Und was ich auch sehr schade finde, es gibt ja nicht nur Autos, die elektrisch fahren, es gibt ja auch Kleinstwagen, die elektrisch fahren, so wie zum Beispiel der Renault Twizy oder ähnliche Gefährte, die eben als...
Die L7E-Klasse.
Genau. Und auch die wird wieder nicht gefördert, was ich sehr schade finde, weil man braucht doch nicht immer ein Auto.
Na, gefördert wird hier die Fahrzeugklasse M1, also die EU-Fahrzeugklasse M1. Das sind hier PKWs und Wohnmobile bis 3,5 Tonnen. Da muss man auch schon vorsichtig sein, weil so ein großer SUV mit einem Stern vorne kann auch locker mal etwas gewichtiger daherkommen. Also es sind nicht alle PKW, sondern die 3,5 Tonnen sind dann natürlich auch entscheidend.
Absolut. Und wie gesagt, aber die Kleinstwagen, die werden eben sind wieder raus. Nicht gefördert. Die sind wieder raus, was ich sehr bedauerlich finde, weil viele wohnen ja in der Stadt und brauchen vielleicht gar nicht ein vollwertiges Auto, sondern einen Teil, mit dem sie halt schnell zur Arbeit fahren können. Und da wären diese kleinen Fahrzeuge eigentlich ideal. Ich habe es ja selber lange Zeit gemacht, mit dem Twizy durch die Gegend zu fahren. Aber wie gesagt, also die werden schon wieder nicht gefördert. Dann gibt's auch so noch ungeklärte Sachen. Wenn zum Beispiel ein 18-Jähriger noch zu Hause wohnt und jetzt sich so einen Neuwagen zulegen möchte, muss er dann sein eigenes Gehalt angeben oder muss er auch das Gehalt von seinen Eltern angeben, weil es heißt ja Haushalt. Oder ungeklärt ist bisher auch zum Beispiel, was ist denn, also man muss das Auto 3 Jahre halten. Das ist ganz schön lange, 36 Monate. Wenn man es vorher veräußert bzw. stilllegt, dann muss man theoretisch und auch wahrscheinlich praktisch die ganze Förderung wieder zurückbezahlen. Was ist denn, wenn der Autobesitzer stirbt? Oder was ist denn, wenn der einen Unfall hatte mit Totalschaden und das Auto auch abgemeldet werden muss?
Naja, also es stammt ja aus der, ich sag mal, Absurdität der letzten Förderung, dass man 6 Monate Haltezeit hatte und die Wagen ja ruckzuck wieder nach Norwegen und in die skandinavischen Länder abgewandert sind und hier dem Gebrauchtwagenmarkt nicht zur Verfügung standen. Also insofern, da hat man ein bisschen gelernt von der Bundesregierung, dass man da tatsächlich eine etwas längere Haltezeit macht. Natürlich kann man, also es ist das Leben und da kommt immer was dazwischen. Ne? Also was du gerade skizziert hast, kann ja passieren. Aber nichtsdestotrotz finde ich es total gut, dass man das nicht so als Wegwerfartikel fördert, sondern tatsächlich dann auch wirklich auch eine längere Haltedauer hat. Und die Familien, die ja solche Autos kaufen und beim Leasing, da hast du ja die 3 Jahre. Also beim Leasing hast du 3 Jahre Leasingdauer. Das heißt, das ist überhaupt gar kein Thema, diese 3 Jahre anzusetzen. Und eben auch, wenn man ein neues Auto kauft, wenn das nicht klar über ein Geschäft läuft, wo es dann auch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht nur ein Jahreswagen oder was auch immer irgendwie ist, dann ist es natürlich auch wirklich gut für Familien oder eben Paare, sind ja auch gefördert, dann tatsächlich das Auto ein bisschen länger halten zu wollen. Also diese längere Nutzungsdauer finde ich per se erstmal gut.
Ich habe auch nichts gegen die längere Nutzungsdauer von 36 Monaten, aber wir müssen doch auch darüber sprechen, was ist, wenn eben der Autofahrer verstirbt? Ja, also wenn der stirbt, dann wird das Auto oftmals ja veräußert, abgemeldet. Was ist dann mit der Förderung? Muss man die dann zurückzahlen? Müssen die Erben die dann zurückbezahlen oder wie läuft das? Und wie gesagt, dann gibt es eben so spezielle Fälle, eben wie der 18-Jährige, der zu Hause wohnt noch. Ja, was ist dann Haushaltseinkommen? Ist es sein eigenes Einkommen oder ist es eben auch das Einkommen seiner Eltern, das damit eingerechnet werden muss? Da gibt es also noch viele Unklarheiten, die ja vielleicht nochmal angegangen werden müssen. Aber was ich auch interessant finde, ist, dass man jetzt nicht dazu gezwungen wird, wenn man gefördert werden möchte, ein europäisches Auto zu kaufen. Das stand ja auch noch zur Debatte. Das ist im Moment nicht. Allerdings, da behält man sich nach wie vor, das irgendwann zu ändern. Und wenn man es ändert, dann das aber auch rechtzeitig anzukündigen. Das ist auch sehr wichtig. Und das Ganze muss auch noch von der Europäischen Kommission genehmigt werden. Denn erst dann kann es in Kraft treten. Da bin ich auch mal gespannt, wobei ich da eigentlich jetzt nicht mit allzu großen Problemen rechne. Aber wie gesagt, das muss halt auch erstmal diese Hürde genommen werden. Ja.
Genau, und jetzt machen wir mal Butter bei die Fische. Also was brauchen wir für die Antragstellung, um dann tatsächlich auch das Geld zu bekommen? Wieder ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, die BAFA, zuständig. Also da werden die Förderungsanträge abgewickelt. Das Fahrzeug muss, wie gesagt, neu zugelassen werden. Seit dem 01.01.2026 gibt dafür einen Online-Antrag, den man bei der BAFA stellen kann. Also man muss das nicht unbedingt in klassischer Papierform machen, sondern kann das Formular online ausfüllen. Die Unterlagen werden wie folgt aussehen, die man braucht. Also entweder den Kauf- oder Leasingvertrag, die Zulassungsbescheinigung, also dass das Fahrzeug nicht nur gekauft, sondern auch wirklich im Verkehr gebracht wird. Zwei aktuelle Steuerbescheide, haben wir drüber gesprochen. Und danach ist die Auszahlung der Prämie noch einer Prüfung unterlegen. Aber die Beantragung soll wohl relativ schnell gehen, weil das ein einstufiges Verfahren ist. Das heißt, es wird geprüft und gut. Also da kommt nicht nochmal irgendwas nachgefordert oder sowas. Insofern ist das ein relativ einfaches Verfahren, so zumindest wie es hier beschrieben ist. Es gibt ja dann auch nochmal andere Geschichten. Also wir haben ja schon einiges an Förderungen erlebt, die wesentlich komplexer war. Insofern, das ist hier eine relativ simple Beantragung. Und ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass man aus den anderen Förderprogrammen auch gelernt hat.
Es gibt ja auch einige, die gesagt haben, zum Beispiel der ADAC, gesagt haben, lieber die Strompreise fördern. Mhm. Na, damit man günstiger tanken kann und dass das dadurch kompetitiver wird. Ich habe darüber ein bisschen nachgedacht und jetzt gibt's ja zwei Hürden. Die eine Hürde ist die Anschaffung und die andere Hürde ist eben der Strompreis. Die eine Hürde ist aber nur eigentlich für diejenigen, also die Hürde der Anschaffung, für diejenigen, die wenig Geld haben. Deswegen fände ich es persönlich besser, wenn man vor allem diese Leute fördert und nicht ein Porsche Taycan fördert. Also ich hätte da auch eine Grenze gezogen, was den Kaufpreis des Fahrzeuges betrifft, bei, sagen wir mal, 60.000, ne, maximal. Weil dann hätte man die Gelder, die dadurch frei werden, ja dann benutzen können, um die Strompreise ein bisschen runterzubringen. Denn das ist ja die zweite Hürde, ne? Dass die Strompreise einfach günstiger werden an den Zapfsäulen. Denn in Deutschland ist der Strom relativ teuer. Also wenn ich zum Beispiel vergleiche mit Frankreich, wenn ich in Frankreich an den Supercharger zum Beispiel gehe, da habe ich teilweise Preise von 17 Cent pro Kilowattstunde. Das günstigste, was ich bisher gesehen habe, war hier in Föhringen nachts um 11 bis morgens um 8, glaube ich, 23 Cent. Und normalerweise zahlt man halt 45, 47 Cent am Supercharger und an den anderen Stationen ja gerne mal über 60 Cent. Da wäre es schon schön, wenn die Preise da runtergehen würden, denn das würde alle entlasten, die elektrisch fahren und wäre einfach ein großes zusätzliches Argument für die Elektromobilität. Mit dem Dieselpreis macht man das ja schon seit Jahrzehnten. Ja, der wird ja seit Jahrzehnten subventioniert, der Dieselpreis, weil eben die Steuerlast auf den Diesel deutlich geringer ist als beim Benzin. Daher kommt ja auch der günstigere Preis von Diesel.
Ja, da sprichst du mir total aus der Seele. Du hast eben Frankreich so als Beispiel genommen, den Strompreisen. Aber ich fände es schlauer, wie die das in der Sozialstaffelung gemacht haben. Also die haben ja bestimmte Konditionen, dass du eben das Fahrzeug sozusagen mit einem Arbeitsweg verbinden musst, also dass du dann auch wirklich fährst, dass du da auch eine Höchstgrenze drin hast im Einkommen und so weiter, die eben auch passend ist, dass die Fahrzeuge eben auch günstig sein müssen. Das ist alles liegt da drin. Und was ich eben auch spannend finde, sie haben im Prinzip auch eine Gegenfinanzierung aufgemacht. Das heißt, wenn du ein günstiges Elektroauto, am besten noch ein geteiltes, also ein Carsharing-Fahrzeug nimmst, dann kriegst du bis zu 10.000 Euro Prämie. Das ist eine ganze Menge. Und wenn du eben dein, weiß ich nicht, Hammer V8, V10, V12, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus, aber wenn du den haben willst, dann kriegst du eben einen Malus und keinen Bonus von der gleichen Summe. Also das heißt, der dicke SUV-Spritschlucker zahlt im Prinzip das geteilte elektrische Carsharing-Auto. Und so muss es eigentlich funktionieren, dass du im Prinzip sagst, okay, du kannst eben kaufen, was du willst, aber dann musst du eben auch bezahlen, was wir dir vorgeben. Oder bekommst eben was. Also dieses von wegen, du musst etwas zahlen oder du bekommst etwas, hat ja auch nochmal eine psychologische Komponente.
Absolut. Macht das teurer was Schlechtes für die Umwelt und macht das günstiger was Gutes für die Umwelt. Aber ja, wir leben in Deutschland und in Deutschland, da ist halt die Autofahrernation Und da wird das schwierig, politisch durchzusetzen. Aber jetzt gibt's mal eine Förderung. Darüber freuen wir uns. Denn alles, was die E-Mobilität fördert, das finden wir gut. Man hätte es noch ein bisschen besser machen können. Aber ist mal ein guter Schritt nach vorne. Und dann schauen wir mal. Es sind 3 Milliarden Euro, die da im Topf sind. Das wird reichen ungefähr für 800.000 Fahrzeuge. Wenn der leer ist, der Pott, weiß ich nicht, ob dann nachgefüllt wird oder nicht. Das wird man dann sehen. Aber wer jetzt sich ein Elektroauto kaufen möchte, jetzt ist eine gute Zeit dafür. Ja, jetzt gibt's die Förderung und wir haben jetzt einmal darüber gesprochen und wir haben darüber bestimmt nicht zum letzten Mal gesprochen. Wir werden das natürlich weiter verfolgen und gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und genau, das werden wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren tun. So wie wir das immer machen hier bei Emovotion. Dankeschön fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter. Dankeschön, Julia Maulhardt. Und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Ciao.
Tschüss.